Willkommen zu einer neuen Folge von Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema außerkörperliche Erfahrungen und alles, was damit einhergeht. Heute mal wieder solo, aber keine Sorge, die Svenja wird immer mal wieder dabei sein. Manchmal klappt es mit der Koordination einfach nicht oder es muss ad hoc was aufgezeichnet werden. Ich möchte direkt mit der ersten Frage anfangen. In einem Interview hörte ich dich sagen, anhaltende Trauer sei weder für den Hinterbliebenen gut, noch für den Verstorbenen. Könntest du hierauf etwas eingehen? Inwiefern beeinflusst es die Verstorbenen? Zum einen sei gesagt, bevor ich auf die Verstorbenen zu sprechen komme, dass Trauer natürlich ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist hier in unserer physischen Realität, der auch nur hier erfahrbar ist. Und deshalb ist es aus meiner Perspektive und auch aus meiner persönlichen Erfahrung essentiell, dass wir uns damit auseinandersetzen auf eine hoffentlich gesunde Art und Weise. Und wenn ich sage gesund, dann meine ich, dass ein Verlust natürlich betrauert werden darf, adäquat. Aber wir dürfen uns auch selbst beobachten in diesem Prozess und schauen, bin ich immer noch in meiner Trauer oder hat sich hier ein Mangel- oder Opferbewusstsein gebildet, was mich daran hindert, weiterzugehen in meinem Leben und wieder in meine Kraft zu treten, wieder Verantwortung zu übernehmen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann reißt uns das den Boden unter den Füßen weg. Und da ist es ganz natürlich, dass wir anfangen zu wabern, nenne ich das jetzt mal, dass wir in unseren Emotionen manchmal komplett verloren sind und das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Das darf auch sein. Wenn ich von andauernder Trauer spreche, dann meine ich damit nicht die ersten 3, 4, 5, 6 Monate. Und mancher einer braucht vielleicht auch ein ganzes Jahr, um einen Trauerprozess adäquat zu durchleben. Aber es kommt der Punkt für jeden, wo er sich fragen darf, was ist der Grund, warum ich immer noch in dieser Trauer, dieser augenscheinlichen Trauer so verwurzelt bin? Und wenn intuitiv oder vielleicht auch von außen die Beobachtung ausgesprochen wird, ich glaube, du hast dich da verfangen in etwas, dann darf man da mal ganz nüchtern draufblicken und den Verlust eines Menschen nicht als Entschuldigung dafür ansehen, dass man mit seinem eigenen Leben nicht mehr klarkommt. Denn irgendwann kommt der Punkt, da darf man wieder in seine Kraft treten. Und dieser Punkt ist für jeden an anderer Stelle. Da gibt es kein Zeitfenster, was man pauschal nennen kann. Für den einen kommt dieser Zeitpunkt früher und für den anderen später. Und wenn ich von andauernder Trauer spreche, dann ist das wirklich ein langer Zeitraum. Und ich bin Menschen begegnet, die jahrelang in ihrer Trauer gefangen sind. Ich bekomme sowohl in meinen Jenseitskontakten hierher gesagt von den Verstorbenen. Und wenn ich sage hierher gesagt, dann meine ich in den Begegnungen, die ich hier habe, in der physischen Realität, klassischer Jenseitskontakt, immer wieder die Botschaft, uns geht es gut. Das ist das, was sie immer durchbringen wollen. Es gibt keinen Grund, warum du um mich weinst jetzt. Wenn dieser Kontakt zustande kommt, dann ist es immer mit der Botschaft der Liebe und der Rückversicherung, dass es unseren Liebsten gut geht. Wenn ich aus außerkörperlicher Perspektive darauf blicke, dann nehme ich oft wahr, dass Verstorbene immer wieder kommen und schauen, weil sie sich energetisch gebunden fühlen durch die Trauer, die nach außen projiziert wird. Und je nachdem, in welchem Entwicklungsstand der Verstorbene ist, kann das durchaus sein, dass ihm der Weg aus den Astralebenen hinaus dadurch nicht so einfach gemacht wird, in die nächste Entwicklungsstufe, in den Mentalkörper hinein und damit auch in die Mentalebenen. Und es gibt viele Verstorbene, die einfach in der Astralwelt verweilen, weil sie spüren oder sich verpflichtet fühlen, sich zu melden und möglichst durchzubringen. Du musst nicht mehr um mich trauern, du musst nicht weinen. Der Tod ist eine Illusion. Darum geht es, dass wir diese energetische Bande ein wenig öffnen und durch anhaltende Trauer kein festes Band schnüren, was unsere Verstorbenen, ja, sag ich mal, die Möglichkeit nimmt, sich wieder auch sich selbst zu widmen. Und das hat sehr viel mit Liebe zu tun und natürlich auch mit Verantwortung. Ja, ich hoffe, dass ich das damit so ein bisschen erklärt habe. Es ist ein sehr individueller Prozess, sowohl für den Hinterbliebenen als auch für den Verstorbenen, denn jeder ist anders unterwegs, jeder ist an einem anderen Punkt in seiner Entwicklung. Und ich denke, wenn wir lernen zu lauschen, dann wissen wir auch intuitiv, geht es unseren Liebsten gut? Kommen da Signale? Und wenn ich da ein Gefühl für habe, dann geht es mir auch in meiner Trauer besser. Und es kommt gar nicht erst zu einem ausgeprägten Mangelbewusstsein oder Opferbewusstsein, was sich wiederum auf unser Energiefeld dann niederschlägt und tatsächlich auch zu psychischen oder physischen Symptomen über diesen Weg führen kann. Ja, dann zur zweiten Frage. Meine Mutter starb vor 13 Jahren. Ich war gerade erst 24. Und obwohl ich sie innig liebe und wir ein gutes Verhältnis hatten, habe ich ihren Tod gut verarbeitet. Geholfen haben mir ihre Zeichen, die meinen Glauben an ein Danach in Wissen verwandelten. Als aber nun mein Seelenhund oder meine Hündin vielmehr vor 7 Monaten gestorben ist, hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Meine Welt steht noch immer still und ich fühle mich, als sei ein Teil meines Seelenaspektes mit ihr gegangen. Ich fühle mich unvollständig, so unvollständig wie mein ganzes Leben lang, bevor diese Hündin in mein Leben kam und ich bei einem Blick in ihre Augen eine Stimme in mir hörte, die sagte, du bist es. Bestimmt ist es nur meine Trauer, die mich so fühlen lässt. Doch ich würde gerne wissen, ob es in der Theorie möglich ist, einen Aspekt seiner Seele durch diese Emotion zu verlieren. Ja, ist eine recht komplexe Frage. Wir können durch das Erleben eines Trauma nicht einen Aspekt unserer Seele verlieren, aber es kann durchaus sein, dass sich ein Aspekt unseres gesamten Selbst, und ich sage ganz bewusst des gesamten Selbst, lösen kann und sich in ein Resonanzfeld begibt, wo es für eine gewisse Zeit, wenn man das linear betrachten möchte, gut aufgehoben ist, mehr oder weniger. Ich habe in meiner Arbeit der Seelenrückholung aus den niederen Astralebenen, nenne ich sie jetzt mal vorsichtig, im Monroe-Jargon wäre es der Fokus 23, habe ich auch eigene Seelenaspekte von mir angetroffen, die ich abgestoßen habe oder die sich gelöst haben oder abgetrennt haben in meiner Kindheit aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich denke, das ist ein Phänomen, was wirklich sehr weit verbreitet ist und Teil dieser Entwicklung, die wir durchleben hier als Menschen. Denn ein Kind insbesondere oder oft auch Erwachsene können nur so viel ertragen. Und da gibt es Aspekte unseres gesamten Selbst, die einen bestimmten Schmerz nicht aushalten oder in bestimmten Situationen einfach nicht mehr hier funktionieren können. Und ja, es ist fast so, als würde dieser Teil sich in eine sichere Umgebung begeben. Und dann ist dieses Gefühl der Unvollständigkeit irgendwo im Feld. Und ich kann da sehr gut dran anknüpfen. Ich habe es aber erst gemerkt, als ich das erste Mal mit so einem Aspekt meines eigenen gesamten Selbst konfrontiert war in einer außerkörperlichen Erfahrung und den integrieren durfte. Das war eine sehr emotionale Geschichte und hat mir aber auch gleich das Gefühl gegeben, dass ich ja wieder voller bin. Ich denke, dass unsere Seele im Zuge ihrer vielen, vielen, vielen Inkarnationen immer wieder auch mit dieser Herausforderung konfrontiert ist, dass bestimmte Aspekte nicht immer wieder integriert werden können nach jeder Lebenszeit. Wir können nur mit dieser Absicht arbeiten und uns mit unseren Themen auseinandersetzen und möglichst ein Resonanzfeld um uns herum schaffen, was diesen Anteilen auch erlaubt, sich wieder zu integrieren. Ich glaube, das ist auch ganz essentiell dabei. Denn die sind nicht verloren. Sie sind sicherlich nicht Teil des Ganzen für eine gewisse Weile. Und wir können aber durch unsere Energiekörperhygiene, nenne ich das jetzt mal, sehr schön dafür sorgen, dass wir einen Raum schaffen, in dem diese Anteile sich reintegrieren dürfen. Und es kann durch einen Verlust durchaus sein, ob das ein Tier ist oder ein geliebter Mensch, das ist jetzt gar nicht unbedingt wichtig, aber es kann sein, dass dadurch natürlich ein Trauma ausgelöst wurde und so eine Art Abspaltung stattgefunden hat. Aber ich lade ein, das nicht als Verlust oder Trennung zu sehen. Denn es ist nicht verloren. Es ist wirklich nur eine Frage der Reintegration dieser Anteile. Ja, ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen die Frage adressieren konnte. Ich weiß, dass das ein sehr komplexes Thema ist. Und von daher ist es wichtig, wenn man sich bewusst wird, dass man sich nicht ganz fühlt, dass man so dann tatsächlich die Fühler ausstreckt und schaut, wie kann ich diese Teile einladen, wieder sich einzufinden und zu reintegrieren. Ja, eine Frage würde ich dann für heute gern noch mit reinnehmen. Ich verstehe den ersten Teil der Frage ehrlich gesagt nicht oder ich weiß nicht, was das sagen soll. In meinem Verständnis war es bisher so, dass jeder das Potenzial hat, die Seele zu verwirklichen oder in Programmen zu leben. Ich weiß nicht, was das heißen soll, in Programmen zu leben oder die Seele zu verwirklichen. Es geht aber weiter und wenn ich es nicht falsch rauskopiert habe, ist es der gleiche oder die gleiche Fragestellerin. Bitte melde dich gern nochmal, dann kann ich da adäquat antworten. Der zweite Teil, der ist mir verständlich. Was macht die Gewahrseinseinheit aus? Ist das für dich dasselbe wie die Seele oder die Monade? Ich nutze gerne das Vokabular, das Thomas Campbell für seine große Theorie von allem zugrunde gelegt hat. Und da ist das Wort Gewahrseinseinheit gleichbedeutend mit dem, was ich auch ab und zu mal Seelenaspekt nenne. Quasi eine Einheit von vielen Einheiten, die die Seele ausmacht als solche, die in diesem Moment hier als Oliver Tappe inkarniert ist, das wäre eine Gewahrseinseinheit. Das ist nicht das Gleiche wie die Seele. Für mich ist sehr deutlich, dass die Seele aus sehr vielen, vielen Gewahrseinseinheiten besteht oder Seelenaspekten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wenn wir es linear betrachten wollen, inkarnieren und Erfahrungen sammeln, Daten sammeln und das alles in diese Seele wieder mit zurückbringen. Und wenn die Seele in sich vollkommen ist, dann steht darüber die Monade und da integriert sich die Seele schlussendlich. Die Monade ist für mich aus meiner Betrachtung das große Mutterschiff sozusagen. Ja, ich hoffe, dass ich das adäquat damit adressieren konnte. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.